Deutschlandfunk, Medias Res.
Das ist Alpha. Das ist das Credo des selbsternannten Alpha-Mannes und Rappers Kollega. Der hat nicht nur ein Buch mit, Zitat, den 10 Boss-Geboten veröffentlicht. Er gibt auch Workshops zum Thema. Alpha-Mentoring nennt sich das Ganze. Angehende Alpha-Männer blättern dafür schlappe 2000 Euro hin. Das haben BuzzFeed und Vice recherchiert. Die beiden Medien waren gemeinsam undercover beim Alpha-Mentoring dabei. Ihr Urteil? Das Programm sei eine ziemliche Abzocke. Teils gebe es sogar gefährliche Beratung. Kollega und seinen Geschäftspartnern gefiel das natürlich gar nicht. Nach der Veröffentlichung der Recherche gab es ganze 11 Abmahnungen, so Daniel Drepper von BuzzFeed.
Die Abmahnungen sind unserer Ansicht nach völlig haltlos. Sie versuchen, gegen Meinungsäußerungen vorzugehen, die medienrechtlich so nicht angreifbar sind. Die wenigen Tatsachen, die sie uns ankreiden, die wenigen Tatsachenbehauptungen, die sind alle belegt, die sind teilweise völlig klar belegt, teilweise mit Fotos auf den Instagram-Kanälen dieser Leute, die uns da abmahnen wollen. Also es ist wirklich völlig haltlos unserer Ansicht nach. Und wir sehen diese Abmahnungen gegen uns, aber auch gegen andere Medien ganz klar als Drohgebärden, als Versuch, uns einzuschüchtern und vor allem auch andere Medien einzuschüchtern, über uns zu berichten. Also es ging auch viel gegen kleine Medien. Ein Medium zum Beispiel ist rap.de. Die haben nur 2 Mitarbeiter, die haben über unsere Berichterstattung berichtet und wurden dann angegriffen. Da gibt es eine Reihe von anderen Medien. Wir wissen auch von Medien, die ihre Berichte schon runtergenommen haben, einfach nur wegen dieser unserer Ansicht nach völlig haltlosen Abmahnung. Also ich sehe das als ein großes Problem und wir versuchen da jetzt öffentlichkeitswirksam gegenzuhalten, um anderen auch Mut zu machen, dasselbe zu tun.
Daniel Drepper, Chef von BuzzFeed Deutschland. Abmahnungen, Einschüchterungsversuche, Anwaltsschreiben im Briefkasten. Teils werden die sogar an Journalisten verschickt, bevor überhaupt berichtet wird. Nach dem Motto, wenn sie das schreiben, verklage ich sie. So leitet auch der Titel einer Studie zu präventiven Anwaltsstrategien gegenüber Medien. Die ist heute vorgestellt worden. Veröffentlicht hat sie der Journalist Daniel Moosbucker zusammen mit Thomas Gostomschik, Professor für Medienrecht. Unterstützt wurden sie dabei von der gewerkschaftsnahen Otto Brenner Stiftung und der Organisation Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich habe mit Daniel Moosbucker gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob Anwaltsschreiben und Abmahnungen eine gängige Praxis gegenüber Medien sind oder eher die Ausnahme.
Also mittlerweile im Jahr 2019 muss man sagen, das ist gerade für Investigativjournalistinnen und Journalisten eine gängige Praxis. Das war vor 10 Jahren vielleicht noch etwas Neues, was mal ein- oder zweimal im Monat reinkam. Mittlerweile waren doch die Aussagen derjenigen, mit denen wir gesprochen haben, recht eindeutig. Wenn man heute investigativ recherchiert und die Gegner, die man sich dort aussucht, zahlungskräftig sind, also Prominente oder Unternehmen, dann muss man damit rechnen, dass im Lichte der Konfrontation, also wenn man den Fragenkatalog schickt, dass dann ein Einschüchterungsversuch kommt. Das ist etwas, an den sich gerade Investigativabteilungen gewohnt haben und das gehört heute zum journalistischen Alltag dazu.
Nun nennen Sie in Ihrer Studie auch ein prominentes Beispiel. Das ZDF und die Deutsche Umwelthilfe hatten 2015 eine Untersuchung von Daimler-Fahrzeugen durchgeführt. Da ging es um Abgaswerte und die wollten die nun vorstellen, ihre Ergebnisse. Dann bekamen sie ein Schreiben vom damaligen Presserechtsanwalt der Daimler AG, Christian Scherz. Dort hieß es, wenn man diese Messergebnisse nun veröffentliche, werde Daimler gegen ZDF und Umwelthilfe vorgehen. Wenn man nun so ein Anwaltsschreiben ins Haus bekommt, da kann ich mir vorstellen, da bekommt man als Journalist ganz schön Muffensausen. Wie geht man dann mit solchen Schreiben um? Lassen sich Journalisten davon wirklich einschüchtern?
Das muss man differenzieren. Im Wesentlichen sind unsere Ergebnisse so, dass man sagen kann, diejenigen, die wirklich investigativ arbeiten, das regelmäßig täglich, die Investigativabteilungen vom Spiegel zum Beispiel, von der RSZ, vom Rechercheverbund, aber auch von Regionalzeitungen, also diejenigen, die damit einfach häufig in Kontakt kommen, die lassen sich davon mittlerweile, muss man sagen, nicht mehr abschrecken. Ich habe es eben gesagt, das ist etwas, was dazugehört. Immer dann, wenn es diejenigen trifft, die sowas noch nie auf dem Schreibtisch hatten, dann hat man erstmal Angst und ist unwohl und oh, soll ich das tun? Unsere Ergebnisse zeigen aber recht deutlich, Investigativjournalisten lassen sich davon nicht abschrecken. Wo es eine Wirkung hat, ist im Bereich des Boulevardjournalismus, also wenn über Prominente berichtet wird, häufig ja auch über das Privatleben von denen. Dort sind auch solche presserechtlichen Informationsschreiben, wie Sie es gerade zitiert haben, weiterhin eine gängige Praxis. Dort wägen dann Redaktionen auch ab. Dann sagt man halt, okay, wenn Boris Becker heute nicht auf die Klatschseite will, dann nehmen wir halt Barbara Becker. Das ist dann einfach eine ökonomische Entscheidung. Im investigativen Bereich jedoch lässt man sich, wenn man Wochen oder Monate lang an einer Geschichte recherchiert hat, jetzt nicht davon abschrecken, nur weil ein Anwalt mal droht, dass es Ärger gibt. Weil auch, das muss man auch sagen, sehr häufig auf diese Drohung nichts kommt. Und das wissen die Redaktionen mittlerweile natürlich auch.
Nun kann man sich natürlich aber auch die andere Seite vorstellen, Firmen oder auch Privatpersonen, die Berichterstattung, vielleicht auch nicht ganz saubere Berichterstattung oder Falschmeldungen vermeiden wollen. Sind diese Anwaltsschreiben in vielen Fällen vielleicht nicht auch berechtigt oder ist es eher wirklich so eine Einschüchterungsmasche?
Es hat sich ja etwas verändert in unserer Medienlandschaft in den letzten 10, 15 Jahren. Wir haben das Internet dazu bekommen und es ist aus betroffenen Perspektive natürlich nicht so glücklich, wenn eine tatsächlich mal eine Falschinformation oder wenn etwas sehr Negatives über einen in Umlauf gerät, denn es dauert nicht wie früher ein, zwei Tage, bis sich das dann vielleicht rumgesprochen hat. Es dauert Sekunden oder Minuten, bis sich das über die sozialen Netzwerke verbreitet hat. Deswegen sprechen die Medienrechtskanzleien, die diese Personen vertreten, heute auch vom Reputationsschutz. Das heißt, es geht darum, die Marke zu schützen. Und in diesem neuen Kommunikationsumfeld haben die Kanzleien dann eben auch überlegt, was können wir denn tun, um unsere Mandantinnen und Mandanten weiterhin zu schützen. Nur deswegen sind diese Schreiben auch überhaupt entstanden. Das heißt, es gibt natürlich ein berechtigtes Interesse derjenigen, die dort zum Ziel von Berichterstattung werden, auf auch ihre Rechte wahrzunehmen. Das haben uns die Journalisten in der Studie übrigens auch gesagt, dass sie das natürlich auch sehen. Was man nur nicht so ganz versteht auf Medienseite ist, warum man denn dann einfach nur bedroht wird, anstatt dass man vielleicht einfach mal Fragen beantwortet.
Wenn man jetzt Journalist ist und man bekommt so ein Schreiben und merkt sofort, okay, das ist irgendwie ein Einschüchterungsversuch. Was können Journalisten in solchen Fällen tun und was sollten sie vielleicht auch tun?
Also das, was sie tun, das hat sich mittlerweile eingespielt, ist, dass sie einfach sich den Rechtsbeistand, den es häufig ja immer noch in Unternehmen gibt, gerade in den großen gibt es noch Rechtsabteilungen, die Regionalverlage haben häufig Medienrechtskanzleien engagiert, wo man das dann auslagert und dann einfach in Ruhe bewerten lässt, was da dran ist. Vielleicht entschärft man gewisse Formulierungen. Wichtig wird es natürlich immer dann, wenn es freie Journalistinnen und Journalisten trifft, die eben nicht eine eigene Rechtsabteilung haben. Immer dann, wenn das passiert, dann müssen entweder die Gewerkschaften einspringen oder wir haben wirklich Einschüchterungseffekte vorliegen, die wirken. Allerdings müssen wir auch sagen, dass freie Journalistinnen und Journalisten, so unser Ergebnis, doch sehr selten damit in Kontakt kommen, aus einem ganz einfachen Grund. Investigativer Journalismus, also dann, wenn man diese Schreiben bekommt, die lohnen sich als freier Journalist ja fast gar nicht mehr. Die dauern wochenlang und die Finanzierung dadurch ist so schlecht geworden, dass es kaum noch diese wirklichen freien Journalisten gibt, die erstmal 3 Monate rumrecherchieren und dann am Ende eine Story verkaufen, sondern das ist ja in der Regel so, dass man einen Rahmenvertrag hat und dadurch dann auch abgesichert ist über die Medienunternehmen.
Nun habe ich im Vorfeld auch mit einigen Kollegen gesprochen, ob Ihnen das schon mal passiert ist. Und da haben mir sofort einige Beispiele gegeben. Das waren wirklich so Kleinigkeiten, irgendwelche Informationen, die am Telefon weitergegeben wurden, wo dann mit rechtlichen Mitteln gedroht wurde. Das sind ja wirklich eigentlich alltägliche Situationen, in denen das vorkam. War das dann eher eine Ausnahme?
Was Sie da ansprechen, ist tatsächlich etwas, was wir aus einer Forscherperspektive noch deutlich spannender finden als diese Schreiben. Denn die Anwälte und Anwälte haben darauf reagiert, dass Investigativredaktionen sich nicht so einfach einschüchtern lassen, nur weil ein Schreiben kommt. Der große Wunsch der Redaktion ist, gebt uns Informationen, helft uns bei der Recherche, helft uns, unser Bild ausgewogen darzustellen. Und die Medienrechtskanzleien werden viel freundlicher in den letzten Jahren. Sie bieten Hintergrundgespräche an, sie antworten auf Fragenkataloge deutlich ausführlicher als noch vor 3, 4 Jahren. Das heißt, dieser Wunsch von Medienseite, Informationen zu bekommen, kehrt sich gerade so ein bisschen ins Gegenteil um von früher. Es wird nicht mehr gedroht, sondern es wird eher so ein bisschen umgarnt, umschmeichelt, sodass die Gegenseite versucht, wenn man weiß, okay, wir werden es nicht schaffen, diese Geschichte komplett zu verhindern, dann möchten wir wenigstens ihr so gut wie möglich unseren Spin mitgeben. Es ist so, dass die Kanzleien heute auch versuchen, Medien gegeneinander auszustechen. Dann wird versucht, die Information an Konkurrenten zu geben, sodass die Konkurrenten den anderen die Geschichte wegnehmen, einfach um die Information möglichst so durchzustechen, dass sie für die Mandantinnen und Mandanten am besten sind. Darüber muss sich die Branche, glaube ich, deutlich mehr unterhalten als über diese harten Methoden, an die hat man sich gewöhnt, sondern diese subtilen Einflussnahmen. Das ist etwas doch verhältnismäßig Neues, wo ich glaube, dass sich dort Standards erstmal herausbilden müssen, wie man damit umgeht.
Sagt Daniel Moosbrugger, Autor einer Studie zu präventiven Anwaltsstrategien gegenüber Medien. Vielen Dank.
Gerne.